Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Frank Döhler, ich komme aus Dresden, wurde gebeten, kurz was zu mir zu sagen. Bin verheiratet, 2 Kinder, 34 Jahre alt und wurde eingeladen, heute Abend bei euch zu predigen und freue mich sehr, hier zu sein. Wer so denkt, was spricht der für einen komischen Dialekt, das ist Sächsisch, der so ein bisschen immer durchklingt. Wir Sachsen, das heißt, wir können alles außer Hochdeutsch, das ist wie die Baden-Württemberger, ne? Die können, das ist bei denen ähnlich dann. Manchmal rede ich ein bisschen schnell. Ich habe mit der Technik vereinbart, wenn ich zu schnell rede und ihr nichts mehr versteht, kommt er vorgerannt. Also wenn dann mal jemand von der Technik hierher gerannt kommt, das liegt dann an mir. Und dass ich euch duze, ich bitte entschuldigt das. In den ersten Zeugnissen in der Grundschule standen der Beurteilung bei mir immer hinten drin, Frank hat es noch nicht gelernt, zur Lehrerin sie zu sagen. Und das hat so 3-4 Jahre gedauert, bis sie mir das eingeprügelt hatten und irgendwann habe ich das wieder verloren. Also verzeiht's mir. Wenn du nachher auf mich zukommst und mich mit sie ansprichst, dann spreche ich dich mit du an. Nee, mit sie dann. Liebe Freunde, ein Mann aus der Schweiz, der hatte gerade seine Firma ruiniert. Darüber ist auch seine Ehe kaputt gegangen. Und sein Haus, das war leer. Sein Konto auch. Das Einzige, was voll war, das war sein Herz. Das war voller Verzweiflung. Und in dieser Zeit hatte er das Glück, dass Bekannte von ihm, die Christen waren, ihn mitgenommen haben zu einer ähnlichen Veranstaltung wie hier. Und er hat von Jesus gehört und er hat gehört, dass Jesus jede noch so kaputte Situation neu machen kann. Und dass Jesus jeden noch so hoffnungslosen Fall wieder mit Hoffnung aufpumpen kann. Und dieser Mann, der hat einen Anfang mit Jesus gemacht und hat gesagt, Jesus, wenn das stimmt, was die dort gepredigt haben, dann zeig mir, wie es weitergeht. Ich habe bewiesen, dass ich alles vor die Wand fahren kann. Ich bitte dich, zeig du, was du kannst. Und er hat sich einen Stuhl genommen, hat diesen Stuhl vor sein Haus gestellt und hat sich draufgesetzt und zu Jesus gesagt, Jesus, ich stehe erst wieder hier auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. Okay, abends ist er aufgestanden, weil er musste schlafen gehen. Nächsten Morgen wieder den Stuhl rausgestellt. Jesus, ich stehe erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es in meinem Leben weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Mit meinen Plänen bin ich gescheitert. Abends ist er wieder zu Bett gegangen. Nächsten Morgen wieder Stuhl raus. Jesus, ich stehe erst wieder hier auf, wenn du mir zeigst, wie es in meinem Leben weitergeht. An diesem dritten Tag kam einer seiner Nachbarn zu ihm und sagte, du, meine Tochter, die zieht um und die muss ein Klavier, die will das Klavier mitnehmen. Du hast doch noch einen Transporter von deiner Firma. Könntest du mir das Klavier fahren? Sagt er, ja, ich habe ja eh nichts zu tun, können wir schon machen. Abends geht er zu Bett, nächsten Morgen am vierten Tag, wieder Stuhl raus. Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir sagst, wie es weitergeht. Kommt jemand zu ihm und sagt, du hast doch deinem Nachbarn gestern ein Klavier gefahren. Ich habe auch eins rumstehen. Könntest du mir helfen? Sagt er, ja, jetzt weiß ich ja, wie das geht. Nächsten Tag geht er wieder mit seinem Stuhl vor die Tür und sagt, Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. Und an diesem fünften Tag kommt jemand und sagt, du, ich habe einen Flügel, den ich transportieren müsste, könntest du mir helfen? Und an diesem fünften Tag dachte er sich, na, vielleicht will mir Jesus ja sagen, ich soll ein Transportunternehmen für Flügel und Klaviere aufmachen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die so ein Ding an der falschen Stelle rumstehen haben. Und das Ende vom Lied, bei seinem Renteneintritt ein paar Jahre später, hat er ein gut gehendes Unternehmen mit mehreren Angestellten, ein Transportunternehmen für Flügel und Klaviere verkauft. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, ist meine Frage, was denkst du dabei, wenn du das hörst? Denkst du da, naja, das ist eine nette Geschichte und es ist schön, wenn das bei anderen so klappt. Aber was ist bei mir? Das hätte ich auch gerne. Mich 5 Tage lang auf einen Stuhl setzen und dann kommt die Lösung einfach so. Wenn es nur so einfach wäre. Ich treffe immer wieder viele Menschen, die Hoffnung aufgegeben haben. Ich bin als Prediger, als Sänger, als Evangelist unterwegs. Ich habe auch mal was Ordentliches gelernt. Ich bin eigentlich Werkzeugmacher von Haus aus. Aber jetzt seit einigen Jahren darf ich rumreisen und von Jesus reden. Ich treffe immer wieder viele Leute, die die Hoffnung aufgegeben haben. Ob Christen oder Nicht-Christen, beides. Die Hoffnung aufgegeben, dass sich in ihrem Leben nochmal etwas Entscheidendes ändert. Dass in diese festgefahrene Ehe auch unter Christen nochmal frische Liebe reinkommt. Die Hoffnung aufgegeben, dass die Kinder doch noch einen guten Weg einschlagen. Die Hoffnung aufgegeben, dass vielleicht doch man nochmal Heilung erfährt. Die Hoffnung aufgegeben, dass nochmal was Entscheidendes passiert. Und dass ich heute hier stehe, das hat nur einen Grund. Nämlich um dir zu sagen, es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Keinen. Egal, ob du Christ bist oder noch nicht, es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Es gibt viele dumme Sätze, die getarnt als Sprichwörter durch unsere Welt geistern. Eines dieser dummen Sprichwörter heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was ist das denn für ein Unsinn? Eine Hoffnung, die am Ende doch stirbt, das ist doch keine Hoffnung. Wenn schon, dann will ich eine Hoffnung in meinem Leben haben, die nie stirbt, weder am Ende noch mittendrin. Und das habe ich. Meine Hoffnung stirbt nie, weil ich hoffe auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn du dich fragst, wie ich das einfach so vollmundig behaupten kann, dass meine Hoffnung nie sterben wird, ganz einfach, weil Gott mir versprochen hat, dass er sich immer um alles in meinem Leben kümmern wird. Immer. Um alles. In meinem Leben. Nicht nur in dem Leben dieses Schweizers, sondern auch in meinem Leben. Und ich weiß, dass Gott das jedem anbietet. Egal wie du es mit Gott hältst, er bietet es dir an. Ich lese dir ein Versprechen aus der Bibel vor. Das steht im Jeremia, das ist ein Prophetenbuch im Alten Testament. Da steht, Gott sagt, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu geben, voller Hoffnung, wie ihr sie euch erhofft. Das sage ich, der Herr. Und weißt du, ich nehme das Versprechen persönlich. Gott verspricht das mir. Er will mein Glück und nicht mein Unglück. Er will für mich eine Zukunft voller Hoffnung. Ich nehme das persönlich und du darfst das auch persönlich nehmen. Manchmal sagen Leute, wenn es tatsächlich einen Gott geben sollte, wieso soll er sich ausgerechnet um mich kümmern? Es gibt so viele große Probleme in dieser Welt, um die sich ein Gott, wenn es ihn geben sollte, kümmern könnte. Wieso soll er sich ausgerechnet um meine kleinen Probleme in meinem kleinen Leben kümmern? Weißt du, diese Frage, die übersteigt meinen Verstand. Ich habe darauf keine Antwort. Dem großen Gott ist mein kleines Leben nicht zu klein. Ich verstehe das nicht, warum. Das Schöne ist, ich muss das nicht verstehen. Ich soll mich einfach drüber freuen, sagt die Bibel. Und um mich drüber zu freuen, muss ich es nicht mal verstehen. Ich darf es einfach dankbar annehmen. Ich darf mich freuen, dass Gott mein Glück sucht und nicht mein Unglück. Heute Morgen war ich bei mir zu Hause in meiner Gemeinde, wo ich hingehe, hat eine Frau geputzt. Wir putzen unser Gemeindehaus da immer wieder selber jede Woche. Und das hat sie mir von ihrem Sohn erzählt. Mit dem war sie bei einer ähnlichen Veranstaltung und nach der Veranstaltung wurde dazu aufgerufen, sich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. Und da war das jeder, der das wollte, sollte die Hand heben. Und dann sagte mir diese Frau, Frank, da hat mein Sohn nach der Veranstaltung zu mir gesagt, Mama, der Sohn ist schon volljährig gewesen, Mama, ich war halt kurz zuvor, meine Hand zu heben. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, sonst wäre mein Leben zu Ende gewesen. Das war seine Erwartung. Wenn er sein Leben Jesus anvertraut, dann ist das Leben zu Ende. Dann besteht die Freude nur noch im Ernst. Okay? Dann wird nicht mehr gelacht. Dann ist Schluss mit lustig, wenn du mit Jesus lebst. Aber Gott sagt, ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich will deine Freude und nicht deinen Frust. Und daran freue ich mich. Einer, der sich genauso darüber gefreut hat, der hieß Hiskia. Der war König in Israel vor weit über 2500 Jahren. Und nach einer schweren und schmerzhaften Zeit in seinem Leben hat er eine Liedstrophe geschrieben. Und um diese Liedstrophe, die soll es heute Abend gehen. Der Hiskia hat gedichtet und dann gesungen, ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir, er meint Gott, aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Was war eigentlich geschehen, dass Hiskia sowas zu Gott gesagt hat? Ganz einfach, Hiskia bekam die Diagnose Krebs. Und Gott schickte einen seiner Propheten, den Jesaja, falls du nicht weißt, was ein Prophet ist, Propheten, das sind sowas wie die Pressesprecher Gottes. Wenn Gott etwas ausrichten lassen wollte seinem Volk, hat er so einen Propheten geschickt. Und er schickte den Propheten Jesaja zu dem König Hiskia und ließ ihm ausrichten, bereite dich darauf vor, du wirst sterben. Hiskia fing aber nicht an zu fluchen. Er fing nicht an, sich selbst zu mitleiden. Er fing an zu beten. Er fing an, mit Gott zu reden. Und das ist übrigens der Rat der Bibel für jeden, der etwas Belastendes erlebt. Im Jakobusbrief steht, wer von euch Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Als Christ kenne ich beides. Ich kenne Freude und ich kenne Leid. Ich kenne Belastendes und Schönes. Der Friedrich Nietzsche, der soll mal gesagt haben, erlöster müssten mir die Christen ausschauen, damit ich an ihren Gott glaube. Erlöster müssten sie mir ausschauen. Aber wir Christen sind nicht unbedingt Helden. Wir erfahren auch belastende Situationen, wo wir kaum noch ein und aus wissen. Situationen, wo wir nichts mehr wissen, außer eins, zu beten. Und die Bibel, die sagt, wer von euch Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Und dieses Schwere, das meint jede Situation, die du als belastend empfindest. Es geht also nicht nur um Krankheit und Todesfälle, auch nicht nur um Arbeitslosigkeiten, Ehekrisen, es geht um alles, was du als belastend empfindest. Red mit Jesus darüber. Was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre, dass du deinen Frust in dich hineinfrisst und dass du darüber verbitterst und dass dein Herz hart wird. Und es ist auch keine Lösung. Gott bietet dir an, dass du alles Belastende in deinem Leben mit ihm tauschst, dass du mit ihm darüber redest. Sobald dich etwas Verletzendes oder Belastendes trifft, red mit ihm darüber. Und red mit ihm darüber noch, bevor du darüber nachdenkst. Mach dir nicht erst beleidigte oder sorgenvolle Gedanken. Auch unter uns Christen ist das ja oft die Regel. Wir denken so lange nach, bis wir keine Lösung finden und dann fangen wir an zu beten. Der Rat der Bibel ist, erst beten, dann denken. Und falls du hier bist und noch nicht wirklich ein Kind Gottes bist, nicht wirklich mit Gott redest, dann ist es meine Einladung, meine Aufforderung an dich im Namen von Jesus. Fang das mal an. Erst beten, dann denken, egal was dich trifft. Weißt du, wie ich das mache? Ich bekomme die Nachricht aus dem Autohaus, oder bekam die Nachricht aus dem Autohaus, dass die Autoreparatur 3000 Euro kostet. Und das Schöne ist, als Christ muss ich nicht zuerst an mein Konto denken. Ich darf mit Gott darüber reden, sagen, Vater im Himmel, die Reparatur deines Autos, die war richtig teuer. Wie willst du das wieder bezahlen? Ich meine, das ist ja sein Auto, das gehört doch nicht mir. Als Christ habe ich das Privileg, dass alles, was ich habe, das gehört Gott, das ist sein Eigentum. Und deswegen kann ich sagen, Vater im Himmel, dein Konto ist leer. Ich meine, das ist ja auch nicht mein Konto, nicht wenn es leer ist und auch nicht wenn es voll ist. Ich bin ja Christ, es gehört alles ihm, das ist herrlich. Und wenn ich mich von meinem Ehepartner, von meiner Frau, bin jetzt 12 Jahre verheiratet bald, wenn ich mich von meiner Frau verletzt fühle, Es ist so herrlich, es ist nicht herrlich, verletzt zu sein, aber es ist so herrlich, nicht mehr als erstes darüber nachdenken zu müssen, was ich als spitze Bemerkung erwidere. Erst beten, dann denken. Und wenn ich das mache, dann kommt immer was Gutes raus. Also nicht eine gute spitze Bemerkung, die Jesus mir noch schenkt, sondern was Liebevolles für meinen Ehepartner. Erst beten, dann denken. Das ist der Rat der Bibel für jeden, der was Schweres erlebt. Ich sprach vor kurzem mit einer Frau darüber, über dieses Thema. Und sie hat mir erzählt, dass sie gerade die Nachricht bekommen hat, dass ihre Mutter mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie selbst als Tochter lebt hunderte Kilometer von ihr entfernt von ihrer Mutter. Und da gehen einem dann nachts tausende Gedanken durch den Kopf, wie das alles werden soll. Und dann sagte die Frau zu mir, Frank, und wann immer Sorgengedanken nachts hochkamen, habe ich eins gemacht. Erst gebetet und dann gedacht. Und noch bevor ich zum Denken kam, war ich schon wieder eingeschlafen, weil ich mit Jesus drüber reden konnte. Herrlich. Und das ist für mich das größte Vorrecht am Leben als Christ. Ich darf mit Gott reden. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Gott ist da. Und Gott ist ansprechbar. Er hört mir zu. Er hat Zeit für mich. Gott ist auch nicht nur eine philosophische Idee. Gott ist nicht nur ein gedankliches Prinzip, das du für wahr halten kannst oder auch nicht. Gott ist eine Person und nicht nur irgendeine. Ein lieber alter Freund von mir, der hat mal in einem Lied gedichtet, Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater. Vater hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Und er liebt dich, auch wenn du bis heute vielleicht noch nichts von ihm wissen wolltest. Vielleicht bist du heute hier, weil du nach außen hin christlich aussiehst und weil du vielleicht auch immer mit zu christlichen Veranstaltungen gehst, aber in deinem Herzen willst du nichts von Gott wissen. Selbst dann liebt dich Gott. Auch wenn du ihm vielleicht noch nie einen Grund gegeben hättest, dich zu lieben. Er liebt dich. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, 2 Jahre alt und 4 Jahre alt. Als die so Babys waren, frisch geschlüpft, da haben die mir auch keinen Grund gegeben, sie zu lieben. Dieses Baby, das hat mir noch nie beim Staubsaugen geholfen. Das hat auch noch nie mit den Abwasch weggeräumt oder aufgewaschen. Dieses Baby, das hat auch noch nie gute Zensuren nach Hause gebracht. Dieses Baby, das war einfach nur da. Und genau dafür habe ich es geliebt. Du bist einfach nur da und genau dafür liebt dich Gott. Auch wenn du denkst, du hast ihm noch nie einen Grund gegeben, dich zu lieben. Und selbst wenn du denkst, du hättest Gott schon tausende Gründe gegeben, dich zu hassen, er liebt dich. Woher ich das weiß? Steht in der Bibel, ist sein Versprechen an dich. Gott sagt im Alten Testament, auch Jeremia 31, ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Und das wusste Hiskia. Und deswegen hat er gesungen, ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Aus Liebe. Nicht, weil Gott musste, sondern aus Liebe. Ein französischer Forscher, der hatte Beduinen als Freunde. Und es war sein Wunsch, seinen beduinischen Freunden einmal die Alpen zu zeigen. Beduinen, das sind ja Wüstenbewohner und sie ziehen in Zelten umher. Für einen Beduinen ist Wasser das teuerste Gut, das Schönste, was es gibt. Wasser, weil sie leben in der Wüste. 70% der Weltbevölkerung haben ja nur einen minimalen Zugang zu Wasser. Und so eine Beduinen, die sind auf Kilometer weit auf der Suche nach einer Stelle, wo sie was zu trinken finden. Und der französische Forscher führt eine Gruppe von Beduinen in die Alpen und die waren überwältigt, als sie den ersten Wasserfall sahen. Von einem Ort, wo dieses kostbare Gut Wasser einfach nur so runterfließt, Das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Und sobald sie den ersten Schock überwunden hatten, haben sie sich über das Phänomen unterhalten. Und nach einiger Zeit schlug der Forscher vor, okay, wir können weitergehen. Und da sagten die, nein, wir müssen noch kurz warten. Eine halbe Stunde später, die starren immer wieder auf dieses Wasser, sagt der Forscher, wir sollten jetzt weitergehen, es gibt noch mehr zu entdecken. Da sagen die wieder, nein, wir müssen bleiben. Wir wollen warten, bis das Wasser zu Ende geht. Gott sagt, ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Die Beduinen, die mussten irgendwann doch erkennen, dass der Wasserfall einfach kein Ende nimmt. Das wird nie aufhören zu fließen. Meine Frage an dich ist, hast du schon zugelassen, dass Gottes Liebesstrom in dein Leben fließt, unaufhörlich fließt? Das passiert nicht einfach so, dass Gottes Liebe in dein Leben fließt. Weißt du, dass Gott dich liebt? Auch, dass ich heute Abend dir sage, dass Gott dich liebt, das bringt dir überhaupt nichts. Das bringt dir nichts, dass Gott dich liebt. Es bringt dir so lange nichts, wie du Gott nicht die Chance gibst, dass er dir seine Liebe zeigt. Schau, für meine Frau, die jetzt zu Hause ist mit den Kindern, für meine Frau bin ich der absolute Held. Ob du das verstehen kannst oder nicht, es ist einfach so. Sie liebt mich über alles. Und ich freue mich darüber, es ist herrlich. Sogar nach 12 Jahren, wenn ich mit mir 12 Jahre aushalten müsste, ich würde mich nicht mehr lieben vielleicht. Nee, aber 12 Jahre und sie liebt mich. Aber weißt du, dass meine Frau mich liebt, das bringt mir nichts. Das bringt mir so lange nichts, wie ich meiner Frau nicht die Chance gebe, mir ihre Liebe zu zeigen. Wie ich meiner Frau nicht die Chance gebe, dass sie mich umarmt und küsst und mir liebevolle Worte sagt. Wenn ich ständig nur in der Weltgeschichte rumfahren würde nach Gau-Oderheim oder irgendwohin, nie zu Hause wäre, was würde es mir bringen, dass meine Frau mich liebt? Ich muss bei ihr sein, dass sie mir es zeigen kann. Und das tut sie gerne. Dass Gott dich liebt, bringt dir überhaupt nichts, wenn du ihm nicht die Chance gibst, dass er dir seine Liebe zeigt. Christsein bedeutet nicht nur, dass du ein paar Aussagen für wahr hältst. Christsein heißt nicht, dass du vielleicht christlich aufwächst, hörst, was alles passiert ist. Okay, da ist mal jemand Jesus am Kreuz gestorben, dann ist er auferstanden und sagst, okay, ich nehme das einfach mal so hin, Haken ran, wird schon so sein. Sondern Christsein ist diese Beziehung zum Vater im Himmel. Christsein ist dieses Angeschlossensein, dieses Verbundensein mit diesem Liebesstrom Gottes. Wie man das machen kann, wie man angeschlossen bleiben kann an Gott? Ganz einfach, indem du Platz machst für Gott in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Reden, dass du Platz machst für Gott. Eine Untersuchung, die kam mal zu dem Ergebnis, dass wir Menschen 20.000 bis 60.000 Gedanken am Tag denken. Ich weiß jetzt nicht, ob die 20.000 Gedanken eher die Männer sind und die Frauen die 60.000, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat diese Untersuchung herausgebracht, 72% unserer Gedanken, die wir an einem Tag denken, 72% unserer Gedanken sind belanglos. Also das ist so eine Gedanken wie, wer wird in Deutschland deutscher Fußballmeister? Ob du darüber nachdenkst oder nichts, ändert ja nichts daran, dass es Bayern München wird. Es ist einfach belanglos, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ich habe mir jetzt keine Feinde gemacht hier in der Nähe von Mainz und Frankfurt. Ich sage es gleich, ich bin Bayern-Fan. Super. Also, fast 2/3, also 72% unserer Gedanken sind negativ. Das nächste Ergebnis war, belanglos. 72% belanglos. Das nächste Ergebnis war, 25% unserer Gedanken sind negativ. Wenn du jetzt rechnen kannst, und ich gehe davon aus, 72 plus 25, da bleibt nicht mehr viel übrig. Die Studie besagt, 3% deiner Gedanken, die du an einem Tag denkst, sind gut. Hat mich mal jemand gefragt, war das eine Umfrage unter Christen oder Nichtchristen? Ach, sag, komm, dann lass es halt meinetwegen 20% gute Gedanken sein. Die Studie sagt 3% gute Gedanken. Wunderst du dich da noch, dass du von der Liebe Gottes so wenig erfährst? Da ist ja gar kein Platz in deinem Leben. Hiskia, der hat Platz gemacht für Gott in seinem Leben. Und der hat Platz gemacht für Gott auch in seinem Land. Das Land Israel damals, als Hiskia König wurde, war vollgestellt mit Götzenfiguren. Mit selbstgemachten Bildern von irgendwelchen Göttern und vor diesen geschnitzten, aus Holz geschnitzten Göttern oder aus Metall gegossenen Göttern sind die Menschen dann niedergefallen und haben sie angebetet. Und das machen wir ja heute auch. Unsere Götter heißen halt Karriere und für diese Götter opfern wir alles. Unsere Zeit, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Ehe. Manche treiben ihre Kinder ab, damit sie der Karriere nicht im Weg sind. Und das sage ich nicht als Vorwurf, sondern aus Bedauern, dass jemand so einen Schritt wählt. Unsere Götter heißen Selbstverwirklichung. Ich will tun und lassen, was ich will. Und das soll mir keiner reinreden. Und unser Leben, das ist vollgepackt mit Dingen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und für Gott ist da nicht wirklich viel Platz. Vielleicht 3%, oder? Internet kann zum Beispiel etwas sein, was Gott Platz streitig macht. Ich sage nichts gegen Internet, bin dankbar, dass es das gibt. Kann man gut nutzen. Aber weißt du, ich habe auch schon viel, viel Zeit im Internet vergeudet. Ich habe es nicht geschafft, meine Zeit im Internet so gering wie nötig zu halten. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und ich habe viel Zeit im Internet vergeudet, die ich für Besseres hätte verwenden können. Und natürlich habe ich mit Jesus drüber geredet und gesagt, Jesus, wie kann sich das ändern? Ich schaffe das nicht. Und die einzige Idee, die ich hatte, die hat mir nicht gefallen. Das war nämlich, Frank, geh zu deiner Frau, bitte deine Frau, dass sie Administrator auf deinem Computer wird. Das heißt, ich darf nur noch auf die Internetseite gehen, die meine Frau mir erlaubt. Wenn ich auf eine Internetseite will, auch von Berufswegen, muss ich zu meiner Frau gehen und sagen, kannst du mal bitte den Code eingeben? Wenn ich unterwegs bin mit meinem Freund, dem Daniel, wenn wir singen und ich brauche eine Internetseite, muss ich sagen, Daniel, kannst du mal kurz meine Frau anrufen? Sie wird dir einen Code sagen, den müsstest du mal im Internet eingeben. Dann, wenn es etwas gibt, das den Stolz eines Mannes bricht, dann das. Ich hätte gehofft, Gott hat noch eine andere Idee, für die ich mich nicht so schäme. Aber hat er nicht gehabt. Freilich war mir das peinlich, aber weißt du, ich wollte das erleben, was Hiskia erlebt hat. Also musste ich auch das tun, was Hiskia getan hat. Die Götzen in meinem Leben vernichten. Platz machen für Gott. Zeit freiräumen für Gott. Dass aus diesen 3% mehr werden. Wenn du zur Freizeit mehr auf dein Smartphone schaust, als dass du in deinem Herzen auf Gott schaust, dann ist in deinem Leben was faul. Und das ist ein Wort an alle Christen, vielleicht auch an euch junge Christen. Das ist kein Vorwurf, bitte versteht das nicht falsch. Ich sehne mich einfach danach, dass unter jungen Christen eine Generation heranwächst, die mit ihrem Herzen voll und ganz an Gott hängt. Die mehr auf Gott schaut als auf alles andere. Leider ist es heute eher so, dass wir mit unseren Augen mehr in unsere Smartphones reinschauen und in die Tablets, als dass wir mit unserem Herzen auf Gott schauen. Dass die Nachrichten in Facebook wichtiger sind als das Reden Gottes in unserem Herzen. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das gerade erzählt. Und ich sage das nochmal, das ist kein Vorwurf, es ist einfach eine Leidenschaft in meinem Herzen, dass wir aufs Richtige schauen. Und weißt du, es braucht sich keiner zu wundern, dass Gott keinen Platz hat. Aber wenn du Gott Platz machst in deinem Leben, wenn du das raushaust aus deinem Leben, was Gott den Platz streitig macht, wie das Hiskia getan hat, als er diese Götzen aus ganz Israel rausgehauen hat, dann wirst du auch das erleben, was Hiskia erlebt hat. Als Hiskia diese Götterfiguren alle rausgehauen hat, zerstört hat, da war plötzlich Platz für Gott in seinem Land und in seinem Herzen. Und plötzlich war Platz da, dass Gottes Liebe in sein Herz strömt, dass Gottes Frieden in sein Herz strömt. Und es gab plötzlich keinen Grund mehr, die Hoffnung aufzugeben. Weil er wusste, Gott liebt nicht und er hat ein offenes Ohr. Und das ist meine Frage jetzt wieder an dich. Trägst du diese Hoffnung tief in deinem Herzen? Diese Hoffnung, die nie stirbt. Trägst du das als tiefe Erkenntnis in deinem Herzen, dass Christus dich liebt? Egal, wie du es vielleicht gerade mit ihm hältst. Denn das wünsche ich dir. Mach Platz in deinem Leben für ihn, damit er einzieht und seine Liebe mitbringt, seinen Frieden. Hiskia wusste, dass der Gott, an den er glaubt, der Gott ist, der sagt, ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Und deswegen hat er gebetet. Und wer betet, erlebt auch heute das, was Hiskia erlebt hat. Ich lese es dir vor. Er sagt, ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Was war passiert? Nachdem Hiskia gebetet hatte, hat Gott seinen Propheten Jesaja ein zweites Mal zu ihm geschickt. Jetzt mit einer anderen Ansage. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt retten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Gott hat reagiert. Gott hat eingegriffen. Gott hat gehandelt. Gott hat geheilt. Er hat ihm 15 weitere Lebensjahre geschenkt. Ich weiß, das hat nicht jeder Christ erlebt, der um Heilung gebetet hat. Nicht jeder wurde geheilt. Warum auch immer. Und trotzdem sage ich, du kannst das Gleiche erleben, was der Hiskia erlebt hat. Nämlich, dass Gott dein Leid in vollkommenes Glück verwandelt. So sehr ich Gesundheit schätze, und ich bin gerne gesund, versteht mich nicht falsch, aber so sehr ich Gesundheit schätze, Gesundheit ist nicht das höchste Glück. Als mein Vater die Diagnose bekam, ein Tumor im Rückenmark und im Stammhirn, noch 3 Monate soll er leben, dann habe ich mir nur eins gewünscht, Heilung und Gesundheit. Und er ist nicht gestorben. Als ich ihn dann jahrelang habe leiden sehen, ich habe mir nur eins gewünscht, Heilung und Gesundheit für meinen Vater. Aber als Familie wussten wir tief in unserem Herzen, wir wussten eins, so grausam diese Krankheit auch ist, eins schafft sie nicht. Die Krankheit kann nicht unser größtes Glück zerstören. Warum? Die Antwort auf diese Frage, warum kann die Krankheit nicht mein größtes Glück zerstören? Die hat der große Reformator Martin Luther schon vor 500 Jahren in eines seiner Lieder geschrieben. Vielleicht kennst du das, ein feste Burg ist unser Gott. Da hat er geschrieben, nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das ist eine steile Aussage. Für Luther stand fest, auch wenn ich meine Gesundheit verliere, wenn ich mein Geld verliere, wenn meine Ehre, mein Ruf in den Dreck getreten werden, selbst wenn ich meine Kinder verliere und selbst wenn ich meine Frau verliere, ich verliere eins nicht. Das tiefe Glück in meinem Herzen. Denn Jesus Christus ist mein Glück. Und den kann mir keiner nehmen. Den kann mir keiner mehr aus meinem Herzen reißen. Und der bringt mich sogar in den Himmel. Der Abend heute, der ist überschrieben mit dem Satz, Gott nimmt sich unser an. Wir in Sachsen würden vielleicht sagen, Gott kümmert sich um dich. Aber nicht nur um die 70, 80 Jahre hier, die du vielleicht in dieser Gegend lebst. Gott kümmert sich nicht nur um deine Gesundheit, nicht nur um deine täglichen Sorgen. Gott kümmert sich um deine Ewigkeit. Das ist Gottes großes Ziel mit dir, der Himmel. Das ist Gottes großes Ziel mit dir, dich in den Himmel zu bringen. Und von diesem Himmel würde ich dir gerne ein Lied vorsingen. Von diesem Himmel auf den dieser Martin Luther gehofft hat und wusste, Jesus, der mich dorthin bringt, den kann mir niemand mehr rauben. Dieser Himmel, das ist Gottes Ziel mit dir. Und es war auch Gottes Ziel mit Hiskia. Klar, der Hiskia, der durfte noch mal 15 Jahre leben. Aber selbst nach diesen 15 Jahren musste Hiskia sterben. Und dann? Du kannst noch so gesund leben, dann stirbst du eben gesund, aber du stirbst. Und dann? Eine Bekannte von mir, die ist vor einiger Zeit Christ geworden. Die arbeitet schon seit einiger Zeit als Krankenschwester auf der Intensivstation. Die hat gesagt, ich konnte nicht mehr auf der Intensivstation arbeiten. Ich habe das nicht ertragen, dort Leute sterben zu sehen. Weil wann immer ich auf der Intensivstation jemanden habe sterben sehen, ob alt oder jung, war für mich die Frage, was ist, wenn ich dort liege? Was ist dann? Jetzt ist sie vor einiger Zeit Christ geworden. Und dann stand sie mit einem Strahlen in ihren Augen vor mir und sagt, Frank, seitdem ich Christ bin, kann ich wieder frei auf der Intensivstation arbeiten. Weil ich weiß jetzt, wenn ich mal dort liegen sollte, ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe keine Angst mehr davor. Weißt du, warum sie keine Angst hatte? Die Antwort, die hat Hiskia an diesem Liedvers, um den es immer noch geht, geschrieben. Den Satz habe ich dir bis jetzt vorenthalten. Ich lese ihn jetzt mit vor. Hiskia sagt, ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Meine Bekannte wusste das. Gott hat alle meine Sünden hinter seinen Rücken geworfen. Alles, was mich von Gott trennt, alles, was mir den Himmel versperren könnte, alles, was mir Angst machen könnte, was ich über mein Leben weiß und weiß genau, wenn ich damit vor Gott komme, das hat alles Gott hinter sich geworfen. Sie wusste, ich habe ihn um Vergebung gebeten und er hat mir vergeben. Alles das, was ich getan habe und ich habe genau gewusst, Gott will es nicht. Alles, was ich nicht getan habe und ich wusste eigentlich, es wäre richtig gewesen. Gott hat alle meine Sünden hinter meinen Rücken geworfen. Und meine Bekannte wusste, Gott denkt nicht mehr an meine Schuld. Gibt es so einen schönen Vers im Alten Testament, wo es heißt, Gott sagt, ich denke nicht mehr an deine Schuld, weil ich sie dir vergeben habe. Meine Bekannte wusste, Gott denkt nicht mehr dran. Mein Weg in den Himmel ist frei. Wieso kann dir eigentlich Schuld in deinem Leben, wie kann dir das den Weg in den Himmel versperren? Was hat das, was du an Schuld in deinem Leben hast, mit dem Himmel zu tun? Diese Frage, die hat mal jemand einem Predigerkollegen gestellt. Da fragt ein junger Mann, sie haben so viel gesprochen über Gottes Liebe und seine Allmacht. Warum lässt Gott nicht einfach alle Menschen in seinen Himmel rein? Warum so ein Aufwand mit Jesus Christus und dem Kreuz? Da komme ich gleich noch drauf. Und der Predigerkollege, der gab eine für mich nachdenkenswerte Antwort. Der sagte zu dem jungen Mann, schauen Sie, unsere Welt, in der wir leben, die ist total kaputt. Im vergangenen Jahrhundert hatten wir 2 Weltkriege. Und denken Sie erst an die viele Not in den Familien, wie viele Ehen geschieden werden und wie viele Kinder darunter leiden. Was ist die Ursache dafür, dass all dieses Leiden unserer Welt ist? Das kam von einer einzigen Sünde. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Damals im Paradies bei Adam und Eva. Eine einzige Sünde hat das alles ausgelöst. Dann ist es explodiert. Die Sünde in uns Menschen hat die Welt kaputt gemacht. Was würde passieren, war seine letzte Frage dann an den jungen Mann. Was würde passieren, wenn Gott uns Menschen, so wie wir sind, in den Himmel lassen würde? Und der junge Mann hat dann die Antwort selber gegeben. Er hat gesagt, wir würden den Himmel mit unserer Sünde kaputt machen. Genauso wie wir diese Welt schon kaputt gemacht haben. Und weißt du, das will Gott nicht. Und deshalb müssen wir unsere Schuld loswerden. Und Gott bietet dir an, dass er deine Schuld, alles was du in deinem Leben hast, was dich von Gott trennt, dass er das hinter seinen Rücken wirft, dass er es nicht mehr sieht, dass es weg ist. Wie kann Gott das machen? Deine Schuld einfach hinter seinen Rücken werfen. Wie geht das? Das geht nur so, dass da einer hinter Gottes Rücken steht, der deine Schuld auf sich nimmt. Und hinter Gottes Rücken steht jemand. Wenn Gott deine Schuld hinter seinen Rücken wirft, steht einer. Jesus Christus, der deine Schuld auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Dafür steht das Kreuz. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der kam in diese Welt und er kam nur aus einem Grund, um deine Schuld auf sich zu nehmen, dafür zu sterben, um für alles bezahlen zu können, was dich jemals von Gott trennen könnte. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Einer der berühmtesten Bibelverse, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern in den Himmel kommen kann, das ewige Leben hat. Jesus hat bezahlt für jede Schuld in deinem Leben, für jede. Letzten Sommer wurde ein Internetportal gehackt. Oder schon letztes Frühjahr. Nicht irgendein Internetportal. Das weltgrößte Internetportal für Fremdgehen. Also wo du dich dort auf dieses Internetportal einwählst und dann kannst du dir einen Partner suchen, mit dem du fremdgehen willst und dann wird das alles anonym versorgt für dich und ausgemacht und du hast deinen Spaß. Dieses Portal wurde gehackt, 32 Millionen Datensätze wurden gestohlen, Namen, Vor- und Zunamen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummer, alle Kundendaten. Diese Leute wurden dann angeschrieben und es wurde gesagt, sie sind Kunde auf diesem Internetportal. Entweder wir veröffentlichen ihren Namen im Internet oder sie zahlen uns monatlich so und so viel $100 oder Euro, was auch immer. Auf dieser Erpressung haben sich zahlreiche Leute eingelassen und trotzdem wurden dann letzten Sommer alle 32 Millionen Datensätze veröffentlicht. Und es hatte viele, viele, viele Folgen. Und zu unserer Beschämung müssen wir sagen, zahllose Christen waren darunter. Einer, und das sage ich jetzt nicht vorwurfsvoll, es gibt einen anderen Grund, warum ich das erzähle. Eine Folge dieser Veröffentlichung war, dass sich ein Pastor und ein Professor einer theologischen Hochschule in New Orleans das Leben genommen hat. Ein frommer Mann. 6 Tage, nachdem sein Name von den Hackern veröffentlicht wurde. Seine Frau sagte, er hat sich so geschämt. In einem Abschiedsbrief hat er von seinen Kämpfen geschrieben und dass er verloren hat. Freunde, ich will keineswegs darüber richten, das steht mir nicht zu. Ich weiß nur eins, wer auf Jesus Christus vertraut, hat keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Egal, was sich in deinem Leben an Schuld verbirgt und nach außen hin bist du ein ganz frommer Mensch und du hast nur die Angst, was ist, wenn das rauskommt. Es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Denn nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern Jesus Christus ist gestorben, damit du nicht auch noch sterben musst. Dieser Tod von diesem Pastor und von Professor der Theologie einer frommen, bibeltreuen Hochschule, der war sinnlos. Es gab keinen Grund für ihn, die Hoffnung aufzugeben, weil Jesus Christus für ihn auch gestorben ist. Egal wie tief du vielleicht gestürzt bist oder auch mal noch stürzen wirst, egal wo du gescheitert bist, egal wofür du dich schämst, es gibt nichts, wofür es sich lohnt, die Hoffnung aufzugeben. Weil Jesus dafür gestorben ist. Für jede Schuld. Da musst du nicht auch noch dafür sterben. Und Jesus hat dir den Weg freigeräumt in den Himmel. Den Weg zu Gott. Nicht voller Scham, sondern wieder voller Freiheit, weil er sagt, es ist vergeben. Du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Nichts. Du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Aber du kannst etwas tun, damit du diese Liebe erfährst in deinem Leben. Nämlich das, bekenne ihm deine Schuld. Lass das raus, wo du weißt, das trennt dich von Gott. Und Gott wirft es hinter sich, hinter seinen Rücken. Und dort steht Jesus und nimmt es ans Kreuz und vergibt es dir. Damit du das Gleiche erlebst wie Hiskia. Ja, in meinem Leben hat Gott Leid in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Ich komme zum Schluss und muss euch noch eine Geschichte erzählen, die ich vorhin nur halb erzählt habe. Ich hatte vorhin von den Beduinen erzählt, die diesen Wasserfall bestaunt hatten und gar nicht davon loskamen, weil sie gewartet haben, bis das Wasser aufhält zu fließen. Der Forscher hat es doch geschafft, die Beduinen irgendwann ins Hotel zu bringen. Aber dort ging es weiter, denn dort haben sie Wasserhähne gefunden. Und die haben die Wasserhähne aufgedreht und haben sie die ganze Nacht durchlaufen lassen, um zu gucken, wann hört das hier endlich auf mit Fließen. Und am nächsten Morgen, als der Franzose seine beduinischen Freunde abholen wollte, hat er sie dabei getroffen, wie sie die Wasserhähne abmontiert haben. Mit der Begründung, wir wollen sie mit zu uns nehmen, in unser Zelt, in die Zeltwand stecken, dann kommt Wasser raus. Aber Freunde, genauso wie ein Wasserhahn nicht funktioniert ohne die dazugehörige Leitung und die Quelle, genauso funktioniert all das, was du heute Abend gehört hast, was gesungen wurde, was ich erzählt habe. Das funktioniert nicht, wenn du einfach nur davon ein paar Worte mit nach Hause nimmst. Das ist, als nimmst du nur einen Wasserhahn mit nach Hause. Du musst die Quelle mit heimnehmen. Und die Quelle ist Jesus Christus. Ohne diese Quelle der Liebe Gottes, ohne Jesus Christus funktioniert es nicht. Du kannst heute Abend nicht einfach nur ein paar schöne Gedanken mit heimnehmen. Du musst Jesus mit heimnehmen. Du musst Platz machen in deinem Leben für Jesus, wie das Hiskia gemacht hat. Und da ist meine Frage einfach nur noch an dich. Wie schaut es in deinem Leben aus? Sagst du in deinem Leben, ja, ja, das habe ich gemacht. Ich habe Platz für Jesus gemacht und ich mache es immer wieder neu. Ich lebe mit Jesus und es ist mir eine Freude, dass Jesus mich verändert. Es ist mir eine Freude, immer wieder von dieser Liebe Gottes zu zehren und mich erfüllen zu lassen. Wenn du das sagst, herzlichen Glückwunsch, behalte es nicht für dich. Geh nach diesem Wochenende auf Arbeit und erzähl allen davon, was du in deinem Leben hast. Aber wenn du in deinem Leben sagst, ich habe das nicht, ich bin zwar bei frommen Veranstaltungen dabei, aber in meinem Herzen ist es eher so, dass ich nicht wirklich was von Gott wissen will oder dass ich nicht mehr glauben kann, dass Gott etwas von mir wissen will, weil da vielleicht das oder das war. Dann ist meine Frage an dich, was hindert dich daran, heute Abend mit Jesus einen neuen Start zu machen? Was hindert dich daran, genau das zu tun, was Hiskia gemacht hat, zu beten? Nicht erst nachzudenken, was könnte dem alles entgegenstehen. Erst zu beten, sagen, Jesus, hier bin ich. Du siehst mein Leben, du siehst meine fromme Fassade. Oder vielleicht hast du nicht mal das, dass du sagst, ich bin hier einfach von einem Freund heute hierher geschleppt worden und ich konnte nicht zeitig genug Nein sagen. Herzlich willkommen. Was hindert dich, dein Leben Jesus anzuvertrauen? So wie Hiskia sich damals Gott anvertraut hat, zu Gott geschrien hat, hilf mir. Ich mach dir Mut. Es gibt hier oben zwei Seelsorgerräume, da werden Leute sitzen und auf dich warten, wenn du sagst, ich muss mit jemandem reden. Und wenn du sagst, ich muss mit jemandem reden, der mich nicht kennt, der auch hier niemanden kennt, ich werde da oben sitzen. Geh nicht einfach nach Hause, wenn du weißt, Gott hat dich in deinem Herzen angesprochen. Oder schnapp dir einen Christen hier, dem du vertraust. Und mach das fest, was in deinem Herzen aufgewühlt ist. Ich bete, ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es nichts gibt, was uns von deiner Liebe trennen kann. Und ich danke dir, dass du heute genauso real bist, wie du es bei Hiskia warst. Dass du heute genauso stark bist und genauso willig einzugreifen in unser Leben. Und Jesus, ich bitte dich um dein Erbarmen für jeden von uns. Dass niemand heute einfach nach Hause geht, ohne das, was du in deinem Herzen angesprochen hast, vor dir nochmal festzumachen. Ich bitte dich um Mut und Kühnheit, die Schritte zu gehen, die du heute jedem Einzelnen gezeigt hast, die zu gehen sind. Vater im Himmel, ich danke dir, dass uns bei dir nicht ein erhobener Zeigefinger erwartet, sondern ausgebreitete Arme der Gnade, voller Liebe. und dass uns nicht ein grimmiges Gesicht erwartet, mit Augen, in denen wir lesen können, jetzt gibt's gleich eine Standpauke, sondern dass uns dein Lachen erwartet und Augen voller Liebe, die nur auf diesen Moment gewartet haben, dass wir heimkommen zu unserem Vater, der uns liebt. Hab Dank dafür. Amen.